Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Stövesand, einen schönen guten Morgen. Die Zeit bis zum Brexit wird knapp. Sollte es einen Austritt ohne Vereinbarung geben, will Schottland offenbar noch einmal einen Vorstoß Richtung Unabhängigkeit wagen. Mehr dazu gleich im Gespräch mit unserem Korrespondenten. Österreich wählt am Sonntag einen neuen Nationalrat. Wir schauen auf einen bestimmten Teil der Wählerinnenklientel, auf die Landwirtinnen. Und in unserer Reihe über Russlanddeutsche geht es heute um einen Mann, der sein Glück in Deutschland gesucht und mit der Rückkehr nach Russland gefunden hat. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon will es offenbar noch einmal wagen.
I would predict that over the next few years Scotland will become independent and become an independent member of the EU.
Sie würde voraussagen, dass Schottland innerhalb weniger Jahre unabhängig werde und ein unabhängiges Mitglied der EU. Das war vor gut einer Woche. Beim Unabhängigkeitsreferendum 2014 hatten 55% gegen eine Abspaltung vom United Kingdom votiert. Der bevorstehende Brexit, den die Schotten nicht wollten, und womöglich auch noch einer ohne Deal, das bringt das Thema Unabhängigkeit wieder nach vorne. Unser Korrespondent Friedbert Meurer war gestern zu Gesprächen mit Politikern in Edinburgh. Herr Meurer, IndyRef 2, also Unabhängigkeitsreferendum 2, dieser Hashtag geistert ja schon seit langem durch die sozialen Medien. Wie ist Ihr Eindruck, wollen die Schotten ernsthaft einen zweiten Anlauf wagen?
Also die schottische Nationalpartei auf jeden Fall. Nicola Sturgeon hat ja mittlerweile sozusagen auch die Gesetzgebung für dieses zweite Referendum eingeleitet. Und es soll nächstes Jahr schon stattfinden, Ende 2020. Die Begründung dafür lautet, der Brexit hat eine neue Lage geschafft. Das sieht man also auch für den Fall so, dass es einen Vertrag mit der EU gibt. Die Konservativen sind dagegen. Labour, sage ich mal, war mein Eindruck, zähneknirschend dafür. Und es gibt auch neue Umfragen, die sagen, dass inzwischen eine kleine Mehrheit, 45-44%, der Schotten sagt, wir wollen in den nächsten Jahren, nicht unbedingt bis Ende nächstes Jahr schon, eine neue Volksabstimmung haben.
Was konkret befürchten die Schotten denn, vor allem wenn es einen No-Deal-Austritt gibt?
Also das No-Deal-Szenario ist ja ein bisschen weniger wahrscheinlich geworden, jetzt seitdem es in Westminster, seitdem die Opposition es geschafft hat, ein Gesetz zu verabschieden, das diesen No-Deal verhindert. Aber die Angst ist natürlich geblieben. Boris Johnson sagt ja, dass er das nicht vom Tisch nehmen will. Die Befürchtungen gehen natürlich dahin, dass das die schottische Wirtschaft ganz massiv treffen wird. Dass es schwere Einbußen für den Tourismus nach sich ziehen wird. Tourismus ist ein wichtiger Faktor für die schottische Wirtschaft. Mir fiel gestern nochmal in Edinburgh auf, wie viele deutsche Stimmen man in der Stadt hört. Und Touristen neigen dazu, wenn es solche gravierenden Dinge gibt wie ein No-Deal-Brexit, dass man doch Angst hat um Flugverbindungen, um Visa und dergleichen und dass man dann erstmal lieber sich zurückhält und die Reise nicht unternimmt.
Wenn Schottland jetzt noch einmal ein Unabhängigkeitsreferendum anstreben will, braucht es ja das Go der Regierung aus London. Johnson hat die Frage danach im Parlament nicht klar beantwortet diese Woche. Wie stehen da die Chancen?
Also Boris Johnson ist ganz offensichtlich im Moment nicht bereit, sein Ja dazu zu geben. Man muss auch sagen, die schottische Nationalpartei wird dieses Unabhängigkeitsreferendum nur machen, wenn London zustimmt. Genauso wie beim ersten Mal auch. So, wenn Johnson Nein sagt, dann hofft die schottische Nationalpartei darauf, dass es bei den Neuwahlen, die sich hier abzeichnen, eine Mehrheit gibt der drei Parteien, Labour, schottische Nationalpartei, Liberaldemokraten. Labour ist ja bereit, wenn auch widerstrebend, dem zweiten Referendum zuzustimmen. Auch Jeremy Corbyn hat sich in diese Richtung schon geäußert. Also das ist die Hoffnung Nummer eins. Die Hoffnung Nummer zwei ist, sagte mir Joanne McAlpine von der schottischen Nationalpartei, dass man doch glaubt, dass Boris Johnson, wenn denn der Brexit und ein Vertrag mit der EU mal unter Dach und Fach ist, dass er dann seine Meinung ändert. Theresa May, seine Vorgängerin, hatte auch Nein gesagt mit den Worten, nein, jetzt nicht. Also erstmal die ganzen Probleme mit Brüssel abräumen, dann sehen wir weiter. Das ist ein bisschen die Spekulation, dass aus dem Jein dann doch von den Konservativen ein Ja wird, wenn die Konservativen weiter an der Regierung bleiben.
Apropos Konservative, am Sonntag beginnt ja der Parteitag der britischen Konservativen. Welche Rolle werden die schottischen Tories dabei spielen?
Also das ist natürlich eine denkbar ungünstige Situation für die Konservativen. Sie werden keine große Rolle spielen, sie werden marginalisiert, unter anderem auch, weil sie nicht mehr ihre Vorfrau Ruth Davidson haben. Was ich gehört habe in Edinburgh, die offizielle Begründung für den Rücktritt von Ruth Davidson als Anführerin der schottischen Konservativen war private Gründe. Sie hat ein Kind bekommen, möchte dafür mehr Zeit haben. Das glaubt dann doch keiner. Das hatte politische Gründe. Sie fühlt sich einfach nicht wohl, um das mal milde zu formulieren, wie die Tories sich unter Boris Johnson jetzt entwickelt haben. Die Konservativen müssen befürchten, dass sie eine schwere Klatsche bei den Wahlen bekommen, bei den Neuwahlen. Also die Ausgangslage ist ungünstig für sie. Es sieht so aus, dass die Tories eine englische Partei werden und die schottischen Mitglieder da nur noch eine geringe Rolle spielen.
Vielen Dank. Friedbert Meurer war das, unser Großbritannien-Korrespondent mit Eindrücken aus Schottland. Die Österreicher wählen am Sonntag einen neuen Nationalrat. Und ihr ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz steht offenbar vor seiner nächsten Amtszeit. Seine ÖVP liegt in den Umfragen vorn. Um Platz 2 konkurrieren FPÖ und SPÖ trotz Ibiza-Affäre. Den Sozialdemokraten droht sogar das schlechteste Ergebnis seit 1945. Wählergunst in Österreich ist augenscheinlich ein schwieriges Metier. Um dem etwas näher zu kommen, hat unsere Korrespondentin Andrea Bär daher mal ein Wählerinnenmilieu genau in Augenschein genommen, die Bäuerinnen.
Der Bäuerinnenladen in Dobersberg liegt rund 130 Kilometer nordwestlich von Wien, mitten im niederösterreichischen Waldviertel. Es gibt eine Kaffeeecke und die hellen, selbstgebauten Holzregale sind voll.
Wir haben allerlei Gemüsesorten wie Zwiebel, Knoblauch, Kürbis, Tomaten, Lauch, was er gerade Saison hat. Ja.
Niederösterreich grenzt im Westen an Wien und war für die ÖVP jahrzehntelang ein absolutes Heimspiel. Bei Wahlen konnten sich die Konservativen vor allem auf die Weinbauern und Landwirte stützen. Für Ingrid Kraus gilt das immer noch.
Ich wünsche mir die ÖVP.
Ingrid Kraus hat den Bäuerinnenladen vor knapp 2 Jahren mitgegründet. Sie ist Mitte 50 und Bäuerin aus Überzeugung in einer ländlichen Gegend an der Grenze zu Tschechien, die mit Arbeitslosigkeit und Abwanderung zu kämpfen hat. Das Geschäft ist ein Verein, der saisonale Produkte von 30 Mitgliedern und 5 Zulieferern bezieht.
Das, was die Leute hier produzieren, einfach nur fein.
Diese Kundin aus Krems ist zufrieden. Doch die Bäuerinnen rund um den Dobersberger Laden müssen sich dennoch nach der Decke strecken.
Die Preise passen einfach nicht mehr. Also wir stecken so viel rein in den ganzen Betrieb und es kommt nichts außer.
Der erste Kundenschwung ist durch und so hat auch Martina Rohmann ein bisschen Zeit. Die Landwirtin aus Rappholz verkauft an diesem Vormittag und sie ist ebenfalls ein engagiertes Mitglied im Bäuerinnenladen und liefert vor allem Gemüse. Und auch für Martina Rohmann ist klar.
Also ich will ÖVP.
Von den Konservativen wünscht sich Martina Rohmann keine Wiederauflage der Koalition mit den Rechten. Zum Ibiza-Skandalvideo von Ex-FPÖ-Chef Strache meint die Landwirtin dies.
Es ist irgendwie lustig, dass man sich da filmen lässt, aber die sind halt da, aber es braucht es keiner.
So, bravo. Maria Vogt lehnt die rechte FPÖ strikt ab. Heute geht die Landwirtin über ihren Hof vorbei am Stall der ostfriesischen Milchschafe.
Der Schafbock mit der grünen Nase, der wählt auch grün. Ja, so schön grün, wieso hast du eine grüne Nase? Hä? Weil da hinten ein grüner Pflug steht, gell? Und da reibst du dir immer die Nase ab.
Maria Vogt und ihr Mann Franz haben vor 30 Jahren auf Bio umgestellt. In Oberstdorf bei Wien bewirtschaften sie rund 20 Hektar. Der Ort hat rund 2000 Einwohner und liegt im Speckgürtel von Wien. Außer den Tieren haben sie Getreide, Gemüse, Streuobstwiesen, eine Käserei und Weingärten. Ihre Produkte verkaufen die Vogts direkt auf ihrem Hof und sie können davon leben.
Hier wird's geschlachtet, ja, ja.
Grüne Bäuerinnen und Bauern gäbe es im konservativen Österreich nicht viele, sagt Maria Vogt. Doch im Speckgürtel von Wien kämen die Menschen eher mit alternativen Ideen in Berührung. Die Jungen von den Höfen gingen oft zum Studieren in die Stadt, erzählt Maria Vogt in der großen Wohnküche ihres Bauernhauses.
Und auch viele junge Frauen, für die ist es nicht so einfach, wenn sie das andere Leben quasi in der Stadt kennengelernt haben, weil sie einfach sich nicht mehr unterordnen wollen in starre Systeme. Und die sind am Land leider immer noch sehr starre Systeme, oft auch noch patriarchale Strukturen, wo selbstverständlich ist, wenn jemand kommt, dass er nur nach dem Mann fragt, irgendeine Geschäftsbeziehung oder eine politische Anfrage geht nur an die Männer.
Am 29. September wählt sie die Grünen. Bei der letzten Nationalratswahl scheiterten diese an der 4%-Hürde. Laut Umfragen kommen die Grünen jetzt wieder rein, doch die meisten Mandate gehen an die ÖVP. Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hält sich offen, ob er ein zweites Mal mit der rechten FPÖ koalieren würde. Reicht es rechnerisch, wäre auch ein Bündnis der ÖVP mit den liberalen Neos und den Grünen vorstellbar.
Ich glaube, dass er ein Risiko ist.
Findet Maria Vogt. Die Bäuerinnen könnten in einem Punkt schon jetzt zusammenkommen. Die Grünwählerin Maria Vogt will keine Wiederauflage von Schwarz-Blau. Genau wie die überzeugte ÖVP-Wählerin und Landwirtin Ingrid Kraus vom Bäuerinnenladen in Dobersberg.
Nein, das, was sie sich geleistet haben, das war nicht in Ordnung. Und so kann man nicht umspringen mit der Bevölkerung. Sie schreien viel und viel Streit. Es soll ja eine Politik sein, die was ohne Streiten, ohne Anfeindungen ist. Sowas würden wir uns wünschen.
Die österreichischen Landwirtinnen vor der Wahl im Beitrag von Andrea Bär. Hunderttausende Menschen sind in den 1990er und 2000er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion in die Bundesrepublik übergesiedelt. Sie kamen oft aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, weil sie in die Heimat ihrer Vorfahren wollten, die Russlanddeutschen. Die meisten von ihnen sind geblieben, aber manche zieht es auch wieder zurück nach Russland. Einen dieser Rückkehrer hat Frederik Rother im vergangenen Jahr getroffen. Wir wiederholen seine Reportage aus der Region Omsk.
Sergej Anders wartet schon.
Alles gut.
Er steht mit seinem silbernen Volga vor dem Haus. Der Motor läuft. Das Auto hat schon einige Dellen abbekommen. An der Motorhaube platzt etwas Rost ab. Sergej Anders ist Taxifahrer. Es geht von Alexandrowka, dem kleinen deutschen Dorf in der Nähe von Omsk, nach Asowo, der Hauptort des Landkreises. 30 Kilometer durch Westsibirien. Sergej hat nicht immer hier gewohnt. Sein Leben spielte sich lange woanders ab.
Fechter, Osnabrück. 2001
ist er mit der Mutter und zwei Brüdern in den Norden Deutschlands gezogen. Seit 2016 ist er wieder in Russland. Sergej ist einer der wenigen Rückkehrer. Wie tausende andere aus der Gegend mit deutschen Wurzeln hatten er und seine Familie es in der Bundesrepublik versucht. Mit dem Bus sind sie damals rübergefahren, mehrere Tage lang, erzählt er. Sergej war 14 Jahre alt.
Das war aufregend und neu. Aber ich war auch traurig. Ich habe meine Freunde hier zurückgelassen. Und die ersten Jahre in Deutschland waren nicht einfach. Die Sprache lernen, neue Freunde finden. Mit 14 ist das alles nicht leicht, sagen wir so.
In Deutschland ging er noch ein paar Jahre zur Schule, war dann bei der Bundeswehr, ist Tischler geworden und hat auf Baustellen gearbeitet. Auf der Straße nach Asowo ist Sergejs Konzentration gefragt. Es gibt viele Schlaglöcher. Generell sind die Straßen hier ein großes Thema. Viele Autofahrer beschweren sich über deren Zustand und schimpfen auf die Politiker. Die haben schon oft versprochen, die Infrastruktur zu verbessern. Das passiert nur langsam. Sergej anders schreckte das nicht ab.
2014 war ich hier in Russland zu Besuch. Danach habe ich darüber nachgedacht, wieder zurückzukommen.
Sergej wollte es in Russland nochmal probieren. Er war aber nicht Teil eines offiziellen Rückkehrprogramms. Damit wirbt etwa der Landkreis um Russen, die im nahen und fernen Ausland leben, und unterstützt sie hier bei der Arbeits- und Wohnungssuche. In den letzten Jahren kamen dadurch einige hundert Menschen hierher.
Ich wurde hier gut aufgenommen. Die Leute waren natürlich etwas überrascht, dass ich zurückgekommen bin, aber sie haben mich gut empfangen. Ich hatte auch Unterstützung von meinem älteren Bruder, habe mich recht schnell zurechtgefunden und angefangen zu arbeiten.
Seitdem ist Sergej selbstständig. Er fährt Taxi für seinen Bruder, dem die Firma gehört. Seine Zeit teilt er sich frei ein. Ihm gefällt der Job. Dennoch kam er mit gemischten Gefühlen zurück.
Ich war auch traurig, in Deutschland wieder Freunde zurücklassen zu müssen. Auf der anderen Seite war ich froh, was Neues zu erleben, wieder in der Heimat zu sein, alte Bekannte wiederzutreffen.
Die alte Heimat. Häufig erzählen Zurückgekommene davon, dass ihre Heimat hier in Russland sei. Sergej macht das Radio an. Ihm gefällt der russische Chanson, die melancholischen Texte, sagt er. Diese Songs laufen in vielen Autos. Dann erinnert er sich an eine Begegnung in Deutschland, die immer noch einiges erzählt über das Verhältnis von Russen und Deutschen.
Es gab diese Situation, als ich auf Montage war. Wir waren bei einem alten Mann zu Hause, der in Stalingrad gekämpft hatte. Als er erfuhr, dass ich aus Russland komme, wurde er unfreundlich. Am Ende habe ich dann die Baustelle gewechselt.
Immer wieder gab es Situationen wie diese, in denen Sergej seine russische Herkunft zu spüren bekam. Er hat aber auch Verständnis für den Mann.
Der Krieg war nicht Teil meiner Generation. Es ist ganz natürlich und nachvollziehbar, dass er es nicht gut findet, wieder einen Russen in seinem Haus zu sehen.
Asowo, das Ziel der Fahrt ist nicht mehr weit weg. Sergej biegt mit dem Wolga ab von der Hauptstraße Richtung Dorf. Die ersten Häuser sind zu sehen. In Deutschland war natürlich vieles einfacher, erzählt er. Man verdiente besser, die Infrastruktur ist gut. Aber auch in Russland kommt genug Geld rein, sagt Sergej pragmatisch. Sergej gefällt die Freiheit, die Natur, das Fischen gehen. Einen Angelschein etwa brauche man nicht. Man schnappt sich einfach eine Angel, ein Boot und legt los.
Kein Angelschein. Udochka, Lotka, und поехал рыбачить. В этом большие плюсы. В России лучше, дома лучше, говорю.
In Russland, sagt Sergej anders, ist es besser. Er ist froh, wieder hier zu sein.
Frederik Rother über die Russlanddeutschen in Omsk. Die komplette Reihe können Sie morgen nochmal hören in der Sendung Gesichter Europas um 11.05 Uhr. Und damit endet Europa heute. Am Mikrofon war Katrin Stövesand. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Tag.